Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Julia Nihari-Kazen.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Donald Trump ist stolz auf seine Unberechenbarkeit, das sagt er immer wieder, und er stellt sie regelmäßig unter Beweis, wie auch beim G7-Gipfel in Kanada, den er überraschend nach dem ersten Abend verließ. Er müsse sich um die großen Krisen kümmern, vor allem um den Nahen Osten. Und obwohl vor dem Gipfel aus seinem Umfeld zu hören war, Trump werde eine gemeinsame Erklärung der Staats- und Regierungschefs zu Israel und dem Iran nicht unterzeichnen, tat er das dann doch. Nur um kurz darauf, auf dem Flug zurück in die USA, von den Inhalten wieder etwas abzurücken. Statt Deeskalation forderte Trump eine bedingungslose Kapitulation des Iran. Über die aktuellen Entwicklungen und was vom G7-Gipfel bleibt, Gudrun Engel.
Es ist kurz vor Sonnenaufgang, als der US-Präsident wieder in Washington ankommt. Der Besuch beim G7-Gipfel deutlich kürzer als gedacht. Die Eskalation im Nahen Osten erfordere seine Aufmerksamkeit, hatte er die anderen Staats- und Regierungschefs wissen lassen. Seinen Nationalen Sicherheitsrat und die Geheimdienste umgehend ins Weiße Haus einbestellt. Wir müssen das beenden, wirklich beenden. Kein Waffenstillstand, ein klares Ende. Sie sollten aufgeben. Zunächst bleibt unklar, was er damit meint. Ein Ende des Atomprogrammes oder ein Ende des Mullah-Regimes? Im Laufe des Tages verschärft sich seine Rhetorik. Wir werden ihren sogenannten obersten Führer nicht töten, zumindest noch nicht gleich. Und bedingungslose Kapitulation jetzt. Vom G7-Gipfel aus Kanada hatte er gestern noch breite Unterstützung erfahren. Gemeinsam hatten sie eine Erklärung unterzeichnet, die Israels Recht auf Selbstverteidigung unterstreicht und betont, der Iran dürfe nicht über Atomwaffen verfügen. Dass Israel nun darauf reagiere, dass dies in greifbare Nähe gerückt sei, erklärt der Kanzler im Interview mit der ARD.
Es hatte am Tag vorher von der Internationalen Atomenergiebehörde eine Erklärung gegeben, dass der Iran sich erneut nicht an die Verabredungen gehalten hat, Zugang zu ermöglichen zu den gesamten Anreicherungsanlagen, die es ja im Land verteilt in großer Zahl gibt. Nach dieser Erklärung hat der Iran unmittelbar danach erklärt, er würde jetzt die Anreicherung forciert fortsetzen.
In Kananaskis geht der Gipfel ohne Trump im G6-Format weiter. Besonders bitter für den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Der hatte gehofft, Trump im direkten Gespräch zu weiteren Sanktionen gegen Russland bewegen zu können. Doch bei so vielen Kriegsschauplätzen auf der Welt rückt der Ukraine-Krieg gerade in den Hintergrund. Trump weg, Selenskyj enttäuscht, der Kanzler trotzdem positiv.
Ich kann sagen, dieser G7-Gipfel ist weitaus erfolgreicher, als ich es am Anfang gedacht habe. Wir haben zu allen 7 Themen, die wir behandelt haben, einvernehmliche gemeinsame Erklärungen abgegeben.
Beobachter und internationale Entwicklungsorganisationen hingegen schwanken zwischen ernüchtert und resigniert. Die eigentlichen Herausforderungen hätten die 7 wirtschaftsstarken westlichen Demokratien gar nicht erst angesprochen.
Wir haben den Eindruck, dass die G7 mehr damit beschäftigt sind, sich nicht weiter zu zerstreiten, als sich um die globalen wichtigen Probleme der Welt zu kümmern. Die Welt braucht Mittel zur Bekämpfung der globalen Probleme, zur Abschaffung der Armut und Ungleichheit, zur Bekämpfung des Klimawandels. Und die G7 können ein wichtiger Katalysator sein. Aber das sind sie nicht.
Für Gastgeber Carney hingegen ist es schon ein Erfolg, dass ein Eklat mit dem US-Präsidenten wie beim Gipfel vor 7 Jahren ausgeblieben ist.
Und Marion Schmickler hat für uns den G7-Gipfel in Kanada begleitet. Marion, die Situation im Nahen Osten, die hat alles überlagert. Eigentlich wollte die Runde noch ganz andere Themen diskutieren. Den Handelsstreit, die Zölle, den Klimawandel. Wie sind die G7 denn mit diesen anderen Krisen dann letztlich umgegangen?
Ja, das Thema Iran, Israel hat wirklich diesen Gipfel überschattet und die Gipfelregie komplett durcheinander gewirbelt. Die anderen großen Themen, die man sich eigentlich vorgenommen hatte, Zölle und Weltwirtschaft zum Beispiel, sind komplett in den Hintergrund geraten und über Klimawandel ist ja im Prinzip gar nicht gesprochen worden. Aber wir haben es eben schon gehört, Gastgeber Carney hatte vorher gesagt, dass wenn es nicht zu einem inhaltlichen Eklat kommt, dann gelte das schon als ein Erfolg. Und insofern sind die Erwartungen ja sogar übertroffen worden mit der gemeinsamen Erklärung, die man gestern kurz vor der Abreise mit Donald Trump noch hinbekommen hat zum Thema Iran-Israel. Damit hatte wirklich niemand gerechnet und da hat sich der Schmusekurs, vor allem der Europäer gegenüber Donald Trump, ja vielleicht auch ausgezahlt.
Ja, und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz reist, wie er sagt, mit einem vorsichtigen Optimismus zurück nach Deutschland. Und zwar, dass die USA doch noch weitere Sanktionen gegen Russland umsetzen könnten. Welche Rolle hat die Ukraine beim G7-Gipfel überhaupt noch gespielt?
Ja, für Zelensky war es wirklich besonders bitter, dass Donald Trump im wahrsten Sinne schon über alle Berge war, als er hier angekommen ist. Und das klingt etwas absurd. Trump hat das ja auch damit begründet, seine Abreise, dass er sich von Washington aus um den Ukraine-Konflikt kümmern wollte, obwohl er alle Player hier an einem Tisch gehabt hätte, inklusive Zelensky. Zelensky fährt aber nicht mit leeren Händen nach Hause. Immerhin haben Großbritannien und auch Kanada haben neue Sanktionen angekündigt. Und in der kommenden Woche beim NATO-Gipfel hat er ja wieder eine Chance, mit Donald Trump zu sprechen.
Danke, Marion Schmickler, nach Kanada und wir schauen weiter nach Washington in die US-Hauptstadt zu Gudrun Engel. Gudrun, Präsident Trump hat unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Washington den Nationalen Sicherheitsrat einberufen. Bedeutet das, dass die USA in den Krieg zwischen Israel und dem Iran militärisch doch noch eingreifen könnten?
Also ich würde sagen, nach allem, was wir hören und lesen, steigt zumindest die Bereitschaft von Donald Trump, genau das zu tun. Im Moment sind die USA ja, sagen wir mal, passiv sehr stark involviert, indem sie Israel mit Waffen versorgen und mit Geheimdienstinformationen. Und jetzt ist eben genau die Frage, ob man auch aktiv militärisch sich beteiligt. Denn die Vereinigten Staaten sind das einzige Land, das über die entsprechenden bunkerbrechenden Raketen ja, verfügt, um die Möglichkeit zu haben, das Atomprogramm der Iraner auszuschalten.
Und Donald Trump hat den Amerikanern im Wahlkampf ja versprochen, er würde Kriege beenden, keine neuen Staaten. Das war Teil seiner prominenten America First-Kampagne. Könnte er tatsächlich aber jetzt dieses Versprechen brechen?
Na, er würde es nicht so darstellen, als ob er dieses Versprechen bricht. Wir sehen, dass Teile, also republikanische Senatoren und auch der Vizepräsident schon die MAGA-Bewegung darauf vorbereiten, dass es eben einen Militäreinsatz geben könnte. Und für Donald Trump ist die Erklärung dafür, das sei natürlich auch America First. Denn er sieht das so, dass es auch dort darum geht, die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten zu verteidigen. Und so wird er sicherlich erklären, sollte er sich dafür entschließen, den Iran anzugreifen.
Danke auch nach Washington, Gudrun Engel. Soweit die Einschätzungen aus Kanada und den USA. Während die internationale Politik darüber diskutiert, wie es im Nahen Osten weitergeht, setzten Israel und der Iran die gegenseitigen Angriffe fort. Rauchwolken über der Metropole Teheran, immer mehr Menschen auf der Flucht vor dem Krieg. Nicht direkt sichtbar, aber womöglich für Israel strategisch bedeutend, soll heute ein massiver Cyberkrieg Israels gegen die digitale Infrastruktur des Iran gestartet worden sein, wie es aus Teheran selbst hieß. Über die Lage in Israel und im Iran, Gabriele Dunkel.
Ich bin besorgt, ich habe Angst, ich bin traurig. Nachts kann ich kaum schlafen. Paria filmt sich selbst. Gestern ist sie aus Teheran nach Rasht ans Kaspische Meer geflohen. Viel musste sie zurücklassen. Unsere Wohnung, unseren geliebten Obstbaum im Hof, die Vögel, die Menschen, die kleinen Läden in der Nachbarschaft und viele meiner Freunde, die aufgrund ihrer Umstände Teheran noch nicht verlassen konnten. Zehntausende haben die Hauptstadt bereits verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen. Hier Bilder der vergangenen Nacht. Teile der Metropole sind mittlerweile wie ausgestorben, der große Basar heute geschlossen. Den fünften Tag in Folge fliegt Israel Angriffe gegen Stellungen im Iran. Doch nur wenige Bilder von Zerstörungen im Land dringen nach außen. Im iranischen Staatsfernsehen zeigt ein Reporter das Ausmaß des gestrigen Angriffs auf den Sender. Die iranische Führung gibt sich siegessicher, droht Israel. Das zionistische Regime wird im Laufe der Zeit geschwächt werden. Und seine Ziele werden scheitern und es wird zurückgeworfen werden. Israel heute Morgen in Herzliya im Norden von Tel Aviv schlagen Raketen ein. Laut israelischen Angaben hat der Iran seit Freitag insgesamt 400 ballistische Raketen abgeschossen, dazu hunderte Drohnen. Verteidigungsminister Katz schaut sich die Einschläge am Vormittag an. Er kündigt an, sollten die iranischen Angriffe weitergehen, drohe dem geistlichen Führer Khamenei der Tod. Wenn sie weiterhin Kriegshandlungen begehen und Raketen auf die Zivilbevölkerung in Israel abschießen, wird ihr Schicksal genau dem des Diktators im Nachbarland des Irans gleichen. Eine gezielte Tötung verkündet das israelische Militär am Morgen. Der iranische Generalstabschef Shadmani sei bei einem Angriff ums Leben gekommen. Iran bestätigt das bisher nicht. An den Grenzübergängen zwischen Iran und der Türkei herrscht den ganzen Tag über mehr als der sonst ganz normale Grenzverkehr. Viele fliehen aus dem Iran auf die türkische Seite in Sicherheit. Und andere wiederum wollen so schnell wie möglich zurück in ihre Heimat Iran, aus Sorge um ihre Angehörigen.
Und unsere Korrespondentin Katharina Willinger ist heute an die türkisch-iranische Grenze gefahren in den Ort Gürbulak. Katharina, wie erlebst du die Situation an dem Grenzübergang von der Türkei zum Iran?
Also es findet hier ein Kommen und Gehen statt. Schon auf dem Weg hierher im Flugzeug, da war das Flugzeug voller Iranerinnen, voller Iraner, die auf dem Weg hier an die Grenze waren, weil sie gesagt haben, wir sind gestrandet im Ausland während dieses Angriffs. Der Israelis am Freitag haben keine Möglichkeiten mehr zurückzukommen. Der Luftverkehr ist ja komplett gesperrt. Wir haben aber Verwandte eben im Land. Unsere Häuser sind dort, Kinder sind dort und wir wollen jetzt zurück. Aber eben auch ein Ankommen aus dem Iran. Ich habe mit mehreren Leuten gesprochen und auch neben mir stehen sehr viele. Mein Kameramann zeigt das jetzt vielleicht mal. Hier sind sehr viele gerade angekommen, viele aus Teheran, aber auch aus Isfahan, auch aus dem Osten des Landes, die sie hergeschafft haben, die uns erzählt haben, dass sie teilweise 2-3 Tage unterwegs waren. Das Problem mit dem Benzin, es werden immer nur 20 Liter ausgegeben, lange Staus an den Tankstellen und viele hier sind sehr erschöpft und erstmal froh, dass sie raus sind.
Katharina, der US-Präsident Trump hat ja den Iran zur bedingungslosen Kapitulation aufgefordert und er ruft die Menschen dazu auf, Teheran zu verlassen. Wie kommen diese Drohungen im Iran an?
Also das ist ein sehr schwieriges Thema für die Menschen im Iran, die da gerade unter großem, großem Druck stehen und dann immer wieder solche Aussagen vernehmen, wie beispielsweise von Donald Trump. Eine Millionenstadt, 10 Millionen leben da, so einfach zu evakuieren, das geht ja nicht. Da gibt es eine Infrastruktur, da sind Krankenhäuser mit Patientinnen, mit Patienten. Es gibt Gefängnisse. Das heißt, man kann sich ja auch nicht vorstellen, dieses Evakuierungswort, das ist sehr irreführend, dass diese Regierung, dass das Regime jetzt die Menschen dabei unterstützt, die Stadt zu verlassen. Ganz im Gegenteil. Und solche Äußerungen, die stoßen auf großen Ärger, auf Wut. Auch die Äußerung des deutschen Bundeskanzlers mit der Drecksarbeit, wie er es genannt hat, die Israel gerade für den Westen erledigt, kommt überhaupt nicht gut an. Denn diese Menschen im Iran, viele davon gehen seit Jahren auf die Straße, kämpfen gegen das Regime, das sie unterdrückt, das die Menschenrechte nicht achtet. Und sie sagen, und dieser Westen, der jetzt sagt, die Drecksarbeit wird erledigt. Der hat doch jahrelang dieses Regime unterstützt mit Handelsbeziehungen. Jahrelang gab es ja keine klaren Sanktionen gegen den Iran. Und die Sorge und die Wut darüber, dass sie da jetzt als Zivilgesellschaft zwischen den Fronten in diesem Krieg stehen, die ist sehr groß.
Katharina, danke für diese Eindrücke und die Einschätzungen von der türkisch-iranischen Grenze. Zum Krieg im Nahen Osten und zur Rolle des US-Präsidenten hat Ferdows Vorudasdan vom Westdeutschen Rundfunk folgende Meinung.
Die Lage muss schon sehr dramatisch sein, wenn man seine Hoffnung auf Donald Trump zu richten hat. Darauf, dass der irrlichternde US-Präsident in den nächsten Tagen doch noch mit dem richtigen Bein zuerst aufsteht, den richtigen Einflüsterern zuhört und dann auch noch die richtige Entscheidung trifft. Was bedeuten würde, im Krieg zwischen Israel und Iran auf Diplomatie zu setzen. Keinesfalls an der Seite Israels zu bomben. Die Lage im Nahen Osten ist sehr dramatisch. Und sie würde noch dramatischer, wenn Washington der Regierung Netanyahu Schützenhilfe leistete in einem Krieg, den namhafte Völkerrechtler nicht als Selbstverteidigung Israels, sondern als Angriff einstufen. Abgesehen von dann zu erwartenden unzähligen Opfern und zerstörten Städten, es gibt keine Gewähr dafür, dass das Teheraner Regime in diesem Fall dauerhaft von seiner hochgefährlichen Urananreicherung ablassen würde. Und wenn dieses Regime stürzte? Die historische Erfahrung mit von außen militärisch erzwungenen Zusammenbrüchen von Diktaturen legt nicht gerade nahe, dass anschließend in Iran endlich Frieden, Freiheit und Demokratie einzögen. Außerdem wäre wahrscheinlich, dass eine solche Eskalation die gesamte Region noch weiter ins Verderben stürzen würde. Ein US-Präsident, der den G7-Gipfel vorzeitig verlässt und düstere Drohungen ausstößt. Eine Erklärung der G7, die Iran quasi alleine die Schuld an dem Krieg zuschiebt. Ein deutscher Kanzler, der Israels Bombardements, die auch viele Unschuldige töten, bezeichnet als Drecksarbeit, die Israel macht für uns alle. Es fällt schwer, angesichts dieses Szenarios anzunehmen, dass die Lage sich unter Umständen doch noch entspannen könnte. Aber hoffen darf, hoffen muss man.
Das war die Meinung von Ferdows Vorgudastan. Wir haben es zu Beginn schon gehört, das geplante Treffen zwischen dem ukrainischen und dem amerikanischen Präsidenten auf dem G7-Gipfel hat nicht stattgefunden. Und so hatte Selenskyj auch keine Gelegenheit, Trump persönlich zu bitten, mehr Druck auf Russland auszuüben, auch angesichts des jüngsten russischen Angriffs auf Kiew in der vergangenen Nacht. Hunderte Drohnen hatte Russland geschickt. Raketen schlugen ein, von einem Wohnblock blieb in der Mitte nur ein Loch übrig. In Kiew starben mindestens 14 Menschen. Von dort berichtet Birgit Firnig.
Allein in diesem Wohnblock zerstört eine Rakete 30 Wohnungen. Doch auch Schulen und die Stromversorgung werden getroffen. Die Angriffe auf Kiew starten kurz nach Mitternacht. Bis in die frühen Morgenstunden steht die ukrainische Hauptstadt unter Dauerbeschuss durch mehrere hundert Kampfdrohnen und Raketen. Fassungslosigkeit unter den Bewohnern. Vera und ihr Mann wohnen schon ihr ganzes Leben hier. Russland wolle mit diesen Angriffen Angst und Schrecken verbreiten. Davon ist sie überzeugt. Erst drohen, dann Raketen. Ich zittere noch am ganzen Leib. Es war fürchterlich. Wir waren im Korridor. Das ganze Haus bebte, immer wieder Explosion. Ich dachte, das sei das Ende. Ich hatte Angst. Zuerst die Shahed-Drohnen. Sie flogen ganz nah. Dann kamen die Raketen, ballistische und Marschflugkörper. Mein Haus bebte. Da bin ich rausgerannt und sah diese Tragödie. Den ganzen Tag über suchen Rettungskräfte nach Verletzten unter den Trümmern. Es war einer der massivsten Angriffe auf die ukrainische Hauptstadt seit langem. Russland greife gerade massiv ukrainische Städte an, da es an der Front im Donbass nur wenig Fortschritte bei sehr hohen eigenen Verlusten mache, so der ukrainische Militärexperte Valeri Romanenko. Sie greifen ukrainische Städte mit Shahed-Drohnen und Raketen in mehreren Wellen an, jedes Mal in großer Zahl, aus allen Richtungen und in verschiedenen Höhen. So wollen sie die Luftverteidigung überlasten und verhindern, dass wir alles abwehren. Bislang war die ukrainische Hauptstadt gut gesichert. Mobile Gruppen waren im Einsatz, doch die seien nun weniger effektiv, so Romanenko, weil sie Drohnen, die in 2000 Metern Höhe flögen, nicht erreichen könnten. Außerdem: Wir benötigen ständig nachrichtendienstliche Daten, damit unser Luftabwehrsystem effektiv funktioniert. Und die Amerikaner reduzieren die Menge an Informationen, die wir erhalten. Je früher wir aber Informationen über den Start russischer Raketen und Shaheds erhalten, desto besser kann sich die Luftverteidigung darauf vorbereiten und sie abwehren. Bislang fühlten sich die Menschen in der ukrainischen Hauptstadt relativ sicher. Doch nun steigt die Sorge, dass die vorhandene Flugabwehr durch die Massivität der russischen Angriffe an ihre Grenzen stößt. Weitere Verteidigungssysteme und Nachschub an Munition wären für die Ukraine erforderlich.
Der Protest kam schnell, als darüber nachgedacht wurde, Kohlendioxid unterirdisch in der Nordsee zu speichern. wie hier. 2023 wollten Bürgerinitiativen in Schleswig-Holstein bereits die noch theoretischen Pläne stoppen. Der damalige grüne Wirtschaftsminister Habeck machte sie dann aber konkreter. Und die Merz-Regierung hat sich nun vorgenommen, so schnell wie möglich ein Gesetzespaket zu beschließen, das die Speicherung möglich macht, an Land oder auf hoher See. Bislang ist das in Deutschland nämlich beides nicht erlaubt. Ganz anders in Norwegen. Dort beginnt jetzt die Speicherung von verflüssigtem CO2. Zuerst in diesen Tanks, dann weit draußen auf dem Meer, 2600 Meter tief unter dem Meeresboden. Christian Blenker.
Beim ersten Versuch wollte es noch nicht gleich klappen. Mit dem zweiten lief es schon besser. Mit der Taufe der Northern Pathfinder soll in Norwegen ein neues Kapitel beginnen. Denn auch dieser Stahlriese soll künftig helfen, die ehrgeizigen Klimaziele des Landes zu erreichen. Die Aufschrift verrät die Ladung. Der Tanker soll künftig verflüssigtes Kohlendioxid transportieren, gekühlt auf minus 35 Grad. Norwegens Regierung hat früh auf die Abscheidung und Speicherung von Kohlendioxid gesetzt. Sie haben demonstriert, dass es technisch machbar ist und die Technik gefördert. Die Geologie Norwegens ist dafür günstig. In der Nordsee gibt es riesige Hohlräume, in denen wir Kohlendioxid speichern können. Mit dem Projekt wollen sie in einem ersten Schritt 1,5 Millionen Tonnen CO2 im Jahr abscheiden und speichern. Die Kette beginnt hier, im norwegischen Berg eines deutschen Zementherstellers. In den Öfen verbrennen sie Kalkstein. Dabei wird besonders viel klimaschädliches Kohlendioxid freigesetzt. 20 Jahre haben sie über eine Lösung nachgedacht und die ist aufwendig und energieintensiv. Eine Anlage fängt das Kohlendioxid dort ein, wo es entsteht und verflüssigt es. In dieser Größe weltweit einzigartig.
Wir würden es auch wahnsinnig gerne in Deutschland machen, aber die Norweger waren schneller, die waren innovativer an der Stelle. Und man muss auch fairerweise sagen, die Lage von Brevik direkt am Wasser hat da auch einen entscheidenden Ausschlag gegeben.
Denn die Lage am Wasser macht den Transport leichter. Vom Zementwerk wird das verflüssigte CO2 mit dem Schiff zunächst in ein Zwischenlager an der norwegischen Westküste gebracht. Von hier geht es über eine Pipeline weiter raus in die Nordsee. Dann wird es 2600 Meter tief in den Sandstein gepumpt und eingeschlossen, angeblich sicher. Kritiker befürchten, dass durch mögliche Lecks das Ökosystem im Meer Schaden nehmen könnte. Hinter dem Projekt stehen Erdöl- und Erdgaskonzerne. Norwegens Regierung unterstützt mit fast 2 Milliarden Euro. Für Norwegens Umweltschützer ist das Vorhaben aber keine nachhaltige Lösung. Wir haben eine riesige Öl- und Gasindustrie in Norwegen und die stößt jedes Jahr über 500 Millionen Tonnen CO2 aus. Die Abscheidung und Speicherung kann bestenfalls nur einen kleinen Teil davon auffangen. Norwegens Regierung verweist darauf, dass dies nur die erste Phase sei. Bald schon sollen die Kapazitäten auf 5 Millionen Tonnen CO2 hochgefahren werden. Auch in Deutschland hat man Interesse an der Technik. Allerdings ist die bisher noch mit hohen Kosten verbunden.
Und wir schauen jetzt auf weitere Themen des Tages mit dir, Julia Niharika.
Heute vor 72 Jahren demonstrierten in der DDR mehr als 1 Million Menschen. Sie forderten freie Wahlen und Demokratie, verlangten die Freilassung politischer Gefangener. Polizeidienststellen und Gefängnisse wurden gestürmt. Sowjetische Truppen schlugen den Aufstand am 17. Juni 1953 gewaltsam nieder. 55 Menschen wurden getötet. Am Jahrestag wird an sie erinnert, wie hier in Delitzsch nördlich von Leipzig oder in Berlin beim offiziellen Gedenken der Bundesregierung. Damit die Ereignisse des 17. Juni nicht in Vergessenheit geraten, fordert die SED-Opferbeauftragte Zupke, Gedenkstätten finanziell besser auszustatten. Dazu solle auch Geld aus dem Sondervermögen Infrastruktur genutzt werden. In ihrem heute vorgestellten Jahresbericht mahnt Zupke außerdem an, dass noch immer nicht alle Geschädigten der SED-Diktatur voll anerkannt seien. Bundesarbeitsministerin Baas hat angekündigt, die im Koalitionsvertrag vereinbarte Bürgergeldreform zügig anzugehen. Das sagte die SPD-Politikerin beim Tag der Jobcenter in Berlin. Dabei seien unter anderem schärfere Sanktionen für Bürgergeldbezieherinnen und Bezieher geplant, die ihre Termine beim Jobcenter versäumen. Von dort hatte es immer wieder Kritik gegeben, dass die Sanktionen bei Terminversäumnissen zu schwach seien. In Indonesien ist wieder der Vulkan Lewotobi Laki-Laki ausgebrochen. Über dem Berg ragte zeitweise eine Aschesäule bis zu 10 Kilometer hoch in den Himmel. Über Verletzte oder Tote ist bisher nichts bekannt. Der knapp 1600 Meter hohe Vulkan war zuletzt im April ausgebrochen. Er liegt im Osten der bei Touristen beliebten Insel Flores, östlich von Bali.
Die Göltstallbrücke im sächsischen Vogtlandkreis ist das Wahrzeichen einer Region, deren Reiz nicht nur in weltbekannten Bauwerken liegt. Doch Brücken von hier in die Welt zu schlagen, das ist nicht immer einfach. Fachkräfte werden dringend gesucht, wie in vielen Regionen. Die aus dem Ausland zu holen, ist schwierig. Genauso wie Menschen hier zu behalten, die bereits eine Ausbildung begonnen haben. Doch nun macht ein Azubi aus Venezuela Werbung für seine neue Heimat und bringt das Vogtland mit Videos auf Social Media raus in die Welt. Meine Kollegin Minu Amirsei war mit José Bello mittendrin in Elsterberg, von wo aus er seine Follower für die eigentlich strukturschwache Region mit ihrer besonderen Natur begeistert.
Mit seinen Videos ist José Bello ein kleiner Star. Nicht so sehr hier in Görschnitz, einem Ortsteil der Stadt Elsterberg, sondern besonders in der spanischsprachigen Welt. Rund 90.000 Follower hat der 23-jährige Venezolaner mittlerweile, Tendenz steigend. Vor allem in seinem Heimatland, aber auch hier im Vogtland und in Leipzig und Dresden, wo viele Asylbewerber aus Venezuela leben. Seine Videos über den Alltag in Görschnitz sind alle auf Spanisch. Er findet überall was zum Posten. Vogtland ist wunderschön, aber es ist ja Slang oder Dialekt, ne? Du verstehst kein Vogtländisch.
Also, ich verstehe das, aber...
An die Beschaulichkeit von Görschnitz mit seinen rund 200 Einwohnern hat er sich immer noch nicht ganz gewöhnt.
Also, ich mag die Ruhe, aber nicht immer. Also, ich bin venezolanisch und normalerweise ist es immer zu laut, viele Leute in der Straße.
José Bello ist im zweiten Lehrjahr als Maurer bei Bauunternehmer Mike Linke. In seinem Heimatland hatte er als Dekorateur gearbeitet, bevor er vor 2 Jahren hierher kam und Asyl beantragte. In Sachsen ist jeder 5. Asylbewerber aus Venezuela. Die Chance, anerkannt zu werden, eher gering. Auch José Bellos Asylantrag wurde abgelehnt. Aber für die Zeit der Ausbildung hat er Bleiberecht. Und das ist ganz im Sinne seines Chefs.
Ja, passt.
Also wenn ich jetzt die Azubis aus Venezuela nicht hätte, dann hätte ich überhaupt niemanden. Also ich bekomme ja keine deutschen Bewerbungen oder sonst von irgendjemanden.
Mike Linke, der sich im Ortsverein der SPD engagiert, will eine weltoffene Atmosphäre auch für seine Azubis schaffen. Und weil José in seinen Videos über seine Ausbildung erzählt, haben sich inzwischen zahlreiche seiner Follower beworben.
Also es sind auf jeden Fall wesentlich mehr, als wir jetzt einstellen könnten.
Dass in dieser strukturschwachen Region Fachkräfte fehlen, sieht auch der Bürgermeister.
Die Arbeitskräfte aus Venezuela sind auch bei uns sehr willkommen, weil sie eben auch sich gut bei uns integrieren können. Und es gibt also gerade im handwerklichen Bereich große Defizite, dass also Bewerber fehlen und es gibt halt leider immer weniger Deutsche, die sich da die Hände schmutzig machen wollen.
Mike Linke hat demnächst 3 Azubis. Hier sind alle bei der letzten Weihnachtsfeier. Die junge Venezolanerin neben ihm ist zurzeit noch Hilfsarbeiterin, wird aber im Herbst auch als Auszubildende einsteigen. Eigentlich bräuchte Mike Linke noch einen Facharbeiter, erzählt er. Doch hier auf dem Land, 1,5 Stunden von Leipzig entfernt, sind die nicht zu kriegen. Jetzt setzt er also auf Azubis wie José Bello, die er nach der Ausbildung weiter beschäftigen will. José Bello erzählt, dass er sich wohlfühlt im Vogtland. Dass er anders als in Venezuela selten wegen seines Äußeren diskriminiert würde und dass die deutsche Gesellschaft da offener sei. Rassistische Anfeindungen hat er aber selbst schon erlebt.
In Görschnitz kein Rassismus. So. Aber in Elsterberg ein Mann hat gesagt, aus Ausländer raus und ein Bier. So, mein Körper.
Zurück in das autoritär regierte Venezuela will José Bello nicht. Seine Zukunft sieht er hier und will weiter seinen Alltag teilen mit den Venezolanern in Venezuela und denen in Deutschland.
Bis dann, tschüss.
Der Blick auf diesen Teller kann Appetit machen, weil die Augen ja stets ein wenig mitessen. Ein Gericht aus der Küche eines Spitzenkochs. Doch für viele soll der Genuss auch unbedingt gesund sein. Das Gemüse vom Bioacker, Fleisch von der Weide und Zucker am besten gar nicht. Immer mehr Menschen machen sich beim Essen selbst Vorschriften. Und wer will, findet auf Social Media dazu die passenden Influencer mit Tipps und reichlich No-Gos. Doch was gut gemeint ist, kann sich schnell zum Zwang und zur Störung entwickeln, was dann gar nicht mehr gesund sein kann, wie das ARD-Doku-Format Y-Kollektiv zeigt. Katharina Wilhelm.
Clean Eating. In den sozialen Medien ein riesiger Trend.
Leckeres Weidefleisch, dippen das in die rohen Eier. Dazu gibt's rohe Zwiebeln.
Clean heißt, es werden unverarbeitete Lebensmittel gegessen, oft roh.
Stutenmilch, sehr, sehr gesund für deine Darmflora.
Food-Influencer wie die sogenannte Rohgang nennen das Gottesnahrung. Sie predigen, dass rohe Ernährung das einzig Wahre ist.
Lebensmittel, die nicht verarbeitet sind, die nicht vom Teufel hochverarbeitet wurden, um mehr Profit zu machen.
Ernährungsexperten geben zu bedenken, Rohmilch und rohes Fleisch können Bakterien enthalten. Doch möglicherweise nicht das einzige Problem für die Followerschaft. Der Fokus auf extrem gesunde Ernährung kann sich auch in eine Zwangsstörung, Orthorexie genannt, entwickeln. Reporterin Katja Döhne hat Madeleine getroffen, die sich 10 Jahre lang zwanghaft gesund ernährt hat.
Was hättest du hier überhaupt gekauft?
Ja, alles nicht.
Warum?
Die wären auch wieder alle nicht bio gewesen. Also ich meine, die Sparte hier, die fällt ja schon weg, weil das nicht vegetarisch wäre.
Wahnsinn, oder wie verkrampft du dann da eigentlich so durchs Leben gegangen?
Ja, und das ist ja das Verrückte, ne? Weil jetzt, wenn ich zurückgucke, dann ist es irgendwo verkrampft und mit ganz viel Angst, mit ganz viel Zwang. Und damals habe ich es aber eher so empfunden, als wäre das was mir Spaß macht.
Dabei leidet Madeleine unter ihren eigenen Regeln. Doch wo endet bewusstes Essen? Wo beginnt eine Zwangsstörung? Nicht so leicht zu beantworten. Friederike Bartels ist Deutschlands führende Expertin für Orthorexie.
Die Betroffenen sind völlig unterschiedlich. Also man würde auch nicht mit einer Mahlzeit mehrere orthorektische Menschen glücklich machen können. Anzeichen sind, wenn man das Gefühl hat, das nicht mehr freiwillig zu machen. Also wenn man sich eher innerlich gezwungen fühlt oder halt merkt, ich habe wirklich richtig große Angst, zum Beispiel mein Lieblingsessen von früher zu essen. Oder auch, wenn man sich stark zurückzieht.
In Deutschland ist Orthorexie derzeit nicht als eigenständiges Krankheitsbild anerkannt. Doch es wird viel geforscht. Auch welchen Einfluss soziale Medien dabei haben. Madeleine hat ihre Zwangsstörung mittlerweile überwunden. Jetzt muss sie nicht mehr jedes Nahrungsmittel kritisch durchleuchten, sondern isst, worauf sie Lust hat. Ab und an ist das auch mal ein ungesundes Stück Torte.
Ein Stück Torte. Für viele wird es bei diesem Wetter eher die Kugel Eis. Carsten, Temperaturen im Sommer kann man ja auch an der Länge der Schlangen vor Eisdielen messen. Wie lang werden die denn in den kommenden Tagen?
Sie werden an Länge nicht abnehmen, sondern vielleicht gerade zur Richtung Wochenende weiter zunehmen. Und die Länge einer Eisdielenschlange könnte man vielleicht auch mit solchen wunderschönen Fotos beschreiben. Weiterhin blauer Himmel, Sonnenschein. Heute gab es dabei Temperaturen verbreitet im sommerlichen Bereich von 25 bis 29 Grad. Und ab und zu diese Schönwetterhaufenwolken im fachmeteorologisch Cumulus Humilis. Das sind kleine, aus denen fällt auch kein Regen heraus. Leider, muss man wirklich schon fast sagen. Es geht morgen in weiten Teilen Deutschlands genau mit diesem Wetter weiter. Es gibt aber im Norden eine Änderung und die sehen wir auf der Isobarenkarte. Da kommt nämlich eine Kaltfront heran. Die sieht dramatischer aus, als sie ist. Es wird nur eine sehr schwache Kaltfront sein. Und sie führt aber immerhin für die beiden Folgentage, und zwar für Donnerstag und Freitag, etwas kühlere Luft aus Skandinavien in den Norden und auch in den Osten Deutschlands. Wir sehen es auf dem Strömungsfilm. Hinter dieser Kaltfront, der Wind kommt dann hier aus Nordwestlichen Richtung und zum Donnerstag wird aus Rot eher Gelb. Und dieses Gelb zieht am Freitag auch noch in die Osthälfte. Da werden die Sommertemperaturen mal eine kleine Delle bekommen, bevor dann Richtung Wochenende erneut der nächste Schwung an sehr heißer Luft Deutschland erreicht. Morgen Abend schauen wir uns diese nächste Hitzewelle genauer an und gucken, was dort genau passiert. Erstmal schauen wir auf das, was jetzt in den nächsten 24 Stunden passiert. Wir sehen hier schon diese Wolken dieser schwachen Kaltfront. Die kommen morgen Vormittag im Norden an. 3-4 Regentropfen können sogar daraus hervorfallen. Dann am Nachmittag vielleicht in der Uckermark mal ein kurzer Regenschauer. Das war es aber auch schon. Und dann lösen sich diese Wolken dieser schwachen Kaltfront auch schon wieder auf. Und das heißt, in der gesamten Südhälfte, in der Mitte, wird man davon gar nichts spüren. Dort bleibt es einfach nur sonnig. Platz für große, lange Schlangen vor den Eisdielen. Die Temperaturen heute Nacht am Alpenrand 8 Grad, sonst 10 bis 17 Grad. Tagsüber in der Mitte und im Süden 27 bis 31. Im Norden etwas kühler, hinter dieser Kaltfront nur 18 bis 22 Grad. Übermorgen am Donnerstag gibt es die dicksten Wolken dann noch im Erzgebirge. Vielleicht auch hier noch mit einem kurzen Regenschauer. Ab Freitag wieder überall mehr Sonnenschein und allmählich wieder ansteigende Temperaturen 22 bis 30 Grad.
Danke dir, Carsten, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten übernimmt jetzt Sandra Maischberger.
Ja, und mit Nachrichten und den Entwicklungen im Nahen Osten und der Ukraine halten wir Sie auf tagesschau.de und auf tagesschau24 auf dem Laufenden.
Die Tagesthemen melden sich morgen Abend wieder zur regulären Zeit um 22.15 Uhr. Dann mit Ingo Zamperoni an dieser Stelle. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht.
Tschüss.
Tschüss.